Vor ein paar Wochen habe ich eine kleine Predigtreihe gestartet über David und dann bin ich aber nicht mehr dazu gekommen, weiterzumachen sozusagen. Die letzten Sonntage habe ich dann mehr über unsere Visionen oder Mission gesprochen, gepredigt. Und ich möchte aber heute weitermachen, mal schauen, wie viel so Teile es gibt. Das kann man auch immer wieder zwischendrin auch machen. Auf jeden Fall von David geistlich siegen lernen heißt diese Predigtreihe. Und ich denke, man kann viel von David lernen, wie einfach siegreich war in seinem Leben, geistlich gesehen, obwohl er auch viele Fehler getan hat. Und das ist ja, habe ich ja auch öfter mal schon gesagt, das ist einfach so bemerkenswert, dass die Bibel einfach auch von so vielen Fehlern dieser Männer schreibt und dass man da einfach auch viel davon lernen darf. Und ich möchte heute über das Gebet sprechen, über das Gebetsleben auch von David. Und vor kurzem hat der Crosswalk-Kurs angefangen und in der ersten Einheit ging es darum, wie sich Gott uns Menschen offenbart. Und da hatten wir solche fünf Dinge gehabt. Wer weiß, was es ist? Genau, die fünf Sinne. Auge oder Sehen, der Mund. Mund ist es Sprechen. Schmecken, ja gut. Nase ist das Riechen, Hand ist das Fühlen und die Ohren ist das Hören. Dann haben wir halt gefragt, ja, wie offenbart sich Gott? Und dann haben wir die meisten Sachen durchgestrichen vor diesen Sachen. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn, weiß nicht, vielleicht manchmal schmecken, aber wahrscheinlich weniger. Riechen, Weihrauch vielleicht, aber das ist auch nicht Gott an sich. Hand, wir können ihn nicht fühlen. Wir können ihn vielleicht manchmal hören, ganz selten. Das gibt es in der Bibelgeschichte und das gibt es ja auch heute noch, die sagen, sie haben hörbare Stimmen gehört. Das ist wahrscheinlich das einzige von den fünf Sinnen. Aber wie offenbart sich Gott nun? In erster Linie durch Worte. So ist es einfach. Er hat Worte aufgeschrieben und wenn wir, sage ich jetzt mal, auch mit den Ohren hören als Ausnahme, dann sind es auch Worte, wie es sich Gott offenbart hat. Wir können ihn nicht sehen und wir können ihn nicht anfassen in erster Linie. Und er hat uns durch Worte sich offenbart. Das ist Gottes Zugang zu uns Menschen, sein primärer Zugang, wie er zu uns spricht, wie er mit uns kommuniziert. Und das Interessante ist, auch unser Zugang zu Gott ist in erster Linie das Wort. Gesprochene Worte, das nennt man Gebet, oder gesungene Worte, das nennt man Lobpreis, das ist auch unser Zugang. Also bis jetzt, bis wir dann im Himmel sind, ist der primäre Zugang das Wort. Und das Gebet ist dieser engste, intimste Platz, wo wir sein können. Im Gebet dürfen wir Gott sagen, was uns bedrückt, was uns bewegt. Und im Gebet können wir ihn auch loben und ihn preisen. Im Gebet können wir Gott direkt ansprechen, ohne Umwege, ohne uns zu verstellen. Und für das, dass das Gebet eigentlich was Großartiges ist, was Einzigartiges, haben wir es vielleicht doch immer wieder reduziert in unserem christlichen Leben, in unserem Alltagsleben. Vielleicht ist es für manche von uns zu einer Art Pflicht geworden, etwas, was man eben als Christ macht, was dazugehört. Ich habe in der Bibelschule, da war es so, dass man immer jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen musste und dann eine Dreiviertelstunde stille Zeit machen musste. Ich habe mit meinen Mitbewohnern in meinem Zimmer damals und wir sind dort hingegangen und der dritte Mitbewohner hat gesagt, ja, jetzt aufstehen, jetzt ist 6 Uhr. Wir haben gedacht, schlafen wir weiter. Und dann hat er gesagt, nee, das ist wirklich hier auf der Bibelschule Regel. Und wir so, hä, wirklich jetzt? Wir haben das noch nirgends gehört. Und dann war das so, 3 Jahre lang um 6 Uhr aufstehen und sich an den Schreibtisch setzen. Und es gab sogar Zimmerkontrollen, dass wir das auch wirklich gemacht haben. Ich würde es heute nicht mehr so. Man muss es freiwillig machen, beten. Man kann es nicht aufzwingen. Auf jeden Fall habe ich damals das auch sozusagen wie so eine Art Hausaufgabe empfunden. Etwas, was man abhakt jeden Morgen. Und vielleicht Geht es euch manchmal auch so, dass es sich so einschleicht, dass das Gebet so eine Art Hausaufgabe wird? Vor allem, wenn man vielleicht so regelmäßige Zeiten hat. Vielleicht nimmt man sich sowas vor, dann ist es nochmal ganz frisch. Aber wenn man das dann wochenlang macht, wird es vielleicht zu so einer Art Hausaufgabe. Man sitzt da, man faltet sich die Hände, man konzentriert sich ganz stark. Aber dann fühlt man es so, wie wenn das Gebet halt nur bis zur Decke geht und nicht bis zu Gott sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es auch andere Tage, wo man vielleicht auch ganz stundenlang beten kann und wirklich spüren kann, dass so eine starke Verbindung da ist und dass man merkt, boah, die Worte sprudeln nur so und das ist einfach ganz normal und natürlich zu beten und auf einmal hat man vielleicht eine halbe Stunde gebetet oder eine Stunde, vielleicht beim Spazierengang gehen oder sonst irgendwas und dann ist es ganz normal. Und die gute Nachricht ist einfach, Gott ist auch unter der Decke zu finden, nicht nur über der Decke. Deshalb muss das Gebet ja nicht bis oder über die Decke hinausgehen. Und wir lesen von solchen geistlichen Männern, wir lesen von Luther, von Wesley, Billy Graham oder solchen Menschen, dass ihr wichtigster Punkt war, stundenlang zu beten. Es gibt diesen berühmten Satz von Luther, gilt auch heute noch: Heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Und es wird ja berichtet, dass er oft morgens um vier oder fünf Uhr morgens aufstand. Und wenn man mal überlegt, wie viel der geschrieben hat, wenn man das mal sich anschaut, dann denkt man, wie kann man ein Mensch überhaupt in einem Leben so viel schreiben? Aber er hat so viel gearbeitet und auf der anderen Seite hat er so viel Zeit auch zum Gebet gefunden. Aber wahrscheinlich oder vielleicht geht es uns oder sind wir einfach immer wieder enttäuscht mit uns selbst, dass wir es eben vielleicht nicht so hinbekommen wie bei Luther oder Co. Und das Thema Gebet fällt uns schwer. Aber lasst uns schauen, was die Bibel dazu sagt. Und wir möchten uns, wie gesagt, das Vorbild David anschauen zum Thema Gebet. David verfasste in seinem Leben hunderte Psalmen, sind ja auch aufgeschriebene Gebete oder Lobpreislieder. Und mindestens 75 Psalmen in der Bibel hat David geschrieben und sind bis heute überliefert. Also 75 von 150 Psalmen sind mindestens von David. Und in 1. Könige 5, Vers 12 steht, dass Salomo 3000 Sprüche und auch 1005 Psalmen geschrieben hat. Aber von diesen 1005 Psalmen von Salomo haben es nur zwei in die Psalmen geschafft. Die anderen haben es nicht reingeschafft in die Bibel, sozusagen. Und wir sehen, wenn wir nach einem Profi suchen wollen im Gebet, dann ist es David. Aber was machte das Gebetsleben von David so besonders? Wie gesagt, von David geistlich siegen lernen das Gebet. Und wir möchten uns heute Psalm 18 anschauen und nachher noch eine andere Stelle. Hier ein ganz typischer Psalm von David. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich, und so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Und jetzt wird es noch persönlicher. Der Tod hat seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Sturzbäche der Vernichtung erschrecken mich. Die Fangarme des Totenreichs griffen nach mir. Stricke des Todes drohten mich zu fesseln. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Ich habe den Psalm einfach als einer von vielen rausgenommen. Und mein erster Gedanke zur Predigt: Du darfst dich in allen Lebenslagen zu Gott wenden. Das ist ein wichtiger Punkt im Leben von David. David ruft zu Gott in seiner Not. Wir lesen es hier, dass er im Angesicht des Todes sozusagen sich zu Gott wendet. Er spricht von Gott als an seine Zuflucht. Und wenn wir die Geschichte von David lesen, wie er vom einfachen Hirtenjunge zum König wurde, dann hat er es mit Sicherheit nicht leicht gehabt in der ersten Zeit. Versetzen wir uns mal an diesen jungen David hinein. Stellt euch vor, ihr seid so ein einfacher Schafshirte Und eines Tages kommt dieser berühmte Prophet Samuel vorbei, der war ja zuerst bei den anderen Brüdern und hat geguckt, ob da der kommende König ist, aber hat er nicht gefunden. Oder hat, Gott hat nicht gesagt, bei diesen prächtig aussehenden jungen Männern, dass das einer von denen der König sein soll, sondern sie mussten erst David von der Schafsherde holen lassen und der war es dann. Und stellt euch vor, ihr seid David und da kommt Samuel vorbei und Samuel segnet ihn, prophezeit ihm, dass er eines Tages König sein wird, als wahrscheinlich junger Erwachsener oder Teenager, ich weiß nicht, ob er schon 18 war in der Zeit. Auf jeden Fall wird diese Berufung schon ausgesprochen, du wirst eines Tages König sein und Samuel salbt ihn. Und vielleicht würden wir sagen, ja endlich kein Schafshirte mehr. König sein über Israel, das ist doch was Tolles. Ein Leben in Zaus und Braus führen, ein schönes, langes Leben, viel Geld, ein großer Palast und so weiter, da wird es mir gut gehen. Aber wir lesen, am Anfang kommt es einfach ganz anders. Man könnte sagen, jahrelang bevor David König wurde, sah er von diesem Segen Gottes und von dieser Verheißung, die auf seinem Leben lag, überhaupt noch nicht viel. Und das Problem ist ja meistens, dass der Segen in unseren Köpfen immer gleich mit Wohlstand und mit einem guten, sicheren Leben verbunden ist. Aber er war gesegnet und er hat auch später natürlich ganz viel Wohlstand und Segen, wenn man es so spricht, gutes, sicheres Leben erlebt am Schluss. Aber am Anfang und auch zwischendrin gab es immer wieder ganz andere Zeiten bei David. Und ich denke, wir begrenzen den Segen Gottes auch oft auf diese einzige Sache, auf diesen Wohlstand, auf ein gesundes, erfülltes Leben. Aber der wirkliche Segen Gottes, man könnte sagen, das Gesamtpaket besteht einfach auch aus anderen Dingen. Paulus sagt es auch, dass wir auch Anteil haben an den Leiden von Christi und dass es auch ein Segen sein darf. Und David ist bis heute der berühmteste und angesehenste König in der Bibel. Und David bekam diese Verheißung sogar, dass sein Königtum befestigt wird und dass sein Königtum eines Tages ein ewiges Königtum werden soll. Eine Prophetie auf Jesus hin, auch ganz besonders. Er ist derjenige, der Vorläufer ist von Jesus. Und wir sehen David am Ende seines Lebens auch als satten, erfüllten Mann, der Gott ganz nah war, aber eben auch mit ganz vielen Herausforderungen. Und ich zähle mal ein paar Abschnitte im Leben von David auf, wo man sagen könnte, oder wo er auch hätte sagen können, ja, Segen hin oder her, mein Leben war bei den Schafen einfach viel unkomplizierter und viel einfacher. Als David beim Volk immer beliebter wurde, begann Saul ihn immer mehr zu hassen und ihn zu verfolgen. Er war fast immer auf der Flucht, versteckte sich vor den Männern von Saul. Und David musste immer wieder um sein Leben bangen. Und er wusste auch nicht, ob er den morgigen Tag überhaupt überleben wird. Und Gott gab dem David auch einige Prüfungen auf. Der mordlustige König Saul führte sich in der gleichen Höhle wie er. Und er hatte ihn vor der Nase und hätte ihn auch töten können. Aber er hat es nicht getan, weil er gesagt hat, da ist der Segen Gottes ist noch auf diesem Mann und ich möchte ihm nicht ans Leben. Und er wusste, wenn er Gottes Pläne durchkreuzt, dann wird es für ihn schlecht aussehen. Und er hat ihn verschont und hat dadurch noch viel mehr Probleme bekommen, weil er Saul hat ja David nicht aufgehört, ihn zu verfolgen und hinter ihm herzulaufen, sondern hat weitergemacht. Und eine ganz schwierige Passage im Leben von David wird eigentlich in einem kurzen Abschnitt nur erzählt und vielleicht war es sogar die schwierigste Situation im ganzen Leben von David. Aber wie gesagt, hatte er eine Stärke. Er wandte sich in der Not an Gott. Und das ist aber mein zweiter Gedanke. Gott segnet anders als erwartet. Die Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, steht in 1. Samuel 30 und fand ziemlich kurz vor der Einsetzung von David als König statt. David zog mit seinen Männern immer von dieser Festung Ziklag gegen die feindlichen Heere aus, also zum Beispiel zu den Amalekitern und dann auch zu anderen Völkern oder ist einfach von dieser kleinen Festung immer ausgezogen, aber war noch kein König. Aber eines Tages passierte etwas ganz Schreckliches, als sie aus dem Krieg zurückkamen. Sie waren es eigentlich gewohnt, immer zu siegen oder oft zu siegen und wenig Verluste zu erleiden. Und dann passiert diese ganz schwierige oder ganz schlimme Situation. Da steht in 2. Samuel 30, 3 Tage später, als David und seine Männer wieder in der Stadt Ziklag eintrafen, also wo sie dann weg waren, bei den Amalekitern, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam und Abigail, waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Also das Erste ist erstmal, dass David und seine Männer geweint haben, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und habt ihr das letzte Mal geweint, bis ihr nicht mehr weinen konntet? David und seine Männer waren am Boden zerstört. Gerade noch hat Gott sie so sehr gesegnet im Kampf gegen diese Völker. Und dann haben die Amalekiter ganz rücksichtslos aus dem Hinterhalt angegriffen und ihre Frauen und Kinder mitgenommen. Ihre Stadt niedergebrannt, von den Frauen und Kindern keine Spur und sie wussten ja auch noch gar nicht, was mit ihnen passiert ist. Die Männer waren so verzweifelt, dass sie auch noch David die Schuld in die Schuhe geschoben haben. So wie das oft ist, der Führer wird natürlich angeprangert. Er ist schuld für diesen Fehler oder für das, dass die Kinder und die Frauen weg sind. Und die Männer wussten einfach nicht mehr, wohin mit der Verzweiflung, suchten einen Schuldigen und sie ernannten David zum Sündenbock. Was hat David in diesem Moment durchlebt? Dass seine Männer ihm auch den Rücken gekehrt haben, dass seine ganze Familie weg verschleppt wurde. Und in dieser Verzweiflung hat er sich aber nicht dieser Verzweiflung hingegeben, sondern er hat Gott gesucht. Und dann geht es weiter. Und da steht ein großes Aber. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zu dem Priester Abiathar, dem Sohn des Ahimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Und das ist dieser entscheidende Satz in diesem ganzen Kapitel. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also er gab sich nicht seiner Trauer und Verzweiflung hin, sondern er fand Hilfe im Gebet. Er wendet sich nicht ab von Gott, sondern er wendet sich zu Gott hin. Und Gott antwortet ihm, er soll die Amalekiter verfolgen, ihnen nachjagen und Gott wird den Sieg geben. Und keiner von den Frauen und Kindern wurde getötet oder sie konnten alle wieder befreien von den Amalekitern. Und was sehen wir an dieser bewegenden Geschichte? David ist einfach der gesegnete Mann Gottes. Aber das bedeutet nicht, dass er keine Schwierigkeiten im Leben hatte. Segen bedeutet oft erstmal vor solchen großen, unlösbaren Lebensaufgaben zu stehen, wo man überhaupt nicht weiß, was da danach kommen soll. Aber in dieser Trauer und in diesem Verlust seiner Familie hätte er auch verzweifeln können, aber er suchte Gott und Gott hat eine Lösung parat. Und am Schluss kam es überhaupt nicht so schlimm, wie er gedacht hat. Und wenn wir eine Sache lernen, einfach von David, dann ist es einfach, dass er ganz eng mit Gott unterwegs war. Er hat in dieser entscheidenden Situation Gott gesucht. Und er hat sein ganzes Herz Gott ausgeschüttet. Das sieht man in allen Psalmen durchweg. Er hatte kein Blatt vor dem Mund. Er erzählte Gott einfach, was er erlebt hat, was er gefühlt hat und hat einfach aufgeschrieben, was er gefühlt hat. Zum Beispiel, nur so ein Beispiel, im Psalm 139, da fängt er ja an mit der Schönheit und der Einzigartigkeit des Menschen. Du hast uns einzigartig gemacht, du hast uns gewoben im Mutterleibe und so weiter. Wir kennen diesen Psalm. Und dann ist es so, dass irgendwann, ich glaube nach 8 oder 10 Versen, switcht es total um und da macht eigentlich jeder Pastor und jeder Pfarrer einen Cut und liest da nicht weiter mehr bei irgendwelchen Lesungen. Da geht es dann sofort weiter mit, mögest du Gott den Gottlosen töten und sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen. Aber was ich davon lerne ist, dass dieser Psalm trotzdem von vorne bis hinten in der Bibel steht und dass er trotzdem angemessen ist, wie David gebetet hat. Und einfach, dass David gebetet hat, was ihm in den Sinn gekommen ist. Er hat die Schönheit des Menschen mit der angefangen und hat aber aufgehört mit, weil er diese ganze Gottlosigkeit nicht mehr ertragen konnte, hat er aufgehört mit, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen. Und er zeigt uns einfach, dass er in jeder Lebenslage zu Gott gebetet hat. Und die Frage an uns natürlich, sind wir auch so offen, unser Herz vor ihm einfach auszuschütten. Und das ist auch der dritte und letzte Gedanke. Schütte dein Herz aus. Du darfst vor Gott ganz ich sein. Mit allem, was du bist, so einzigartig geschaffen, so darfst du vor Gott sein und ihm auch deine einzigartigen Gedanken bringen und deine Worte. Und im Psalm 139 steht, dass Gott weiß, wie viele Haare auf unserem Kopf sind und dass er unsere Gedanken lesen kann, unsere Gedanken kennt. Er kennt uns durch und durch. Und dann ist es doch eigentlich komisch, wenn wir irgendwelche Dinge in unserem Leben vorenthalten, Gott. Wenn wir nicht wir selbst sein können, sondern wenn wir uns verstellen bei Gott. Wenn wir vielleicht Dinge in unserem Leben beschönigen, ja, so schlimm war das vielleicht gar nicht, was ich da getan habe. Oder sonst irgendwas. Sondern wir dürfen oder sollen einfach auch unser gesamtes Herz bei ihm ausschütten. Psalm 42 zum Beispiel, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wenn wir unsere Seele vor Gott ausschütten, wenn wir uns vollkommen ihm ausliefern in unserer Situation, dann kann er wirken und dann kann er uns auch wieder erfüllen mit frischem Wasser. Und was mir hilft, wenn solche Zeiten kommen, wo vielleicht auch wieder Durstzeiten sind oder wo man merkt, ja, das Gebetsleben ist jetzt nicht oder ist wie so eine Hausaufgabe geworden, dann hilft es mir und ich denke auch vielen von uns, einfach spazieren zu laufen, auch so ganz besondere Zeiten mit Gott einzuplanen. Das möchte uns immer wieder ermutigen, dass wir solche besonderen Zeiten mit Gott einplanen und nicht das laufen lassen, diese Durststrecken. Dass wir nicht sagen, ja, dann ist es halt so, in dieser Zeit komme ich nur zu dem nötigsten Gebet morgens, Viertelstunde oder sowas, sondern dass wir uns wirklich Zeit nehmen und wieder neu Gott suchen. Und dann ist es vielleicht so, dass man ihn am Anfang gar nicht so wirklich hören und dass es wirklich schwer ist, ins Gebet reinzufinden, in die Vertrautheit nochmal. Aber ich denke, oder ich bin mir sicher, dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen und wirklich Gott zu suchen und ihm unser Herz auszuschütten. Und ich möchte uns nochmal zusammenfassen, diese drei Punkte. Du darfst dich in allen Lebenslagen zu Gott wenden. Gott segnet anders als erwartet. Dass gerade bei dieser Geschichte in Ziklag, dass man gedacht hat, oh, jetzt ist alles verloren, aber Gott hat doch alles zum Guten gewandt. Und am Schluss noch, schütte dein Herz aus. Und das möchte ich ganz natürlich uns ans Herz legen, dass wir unser Herz ausschütten und vor ihn kommen. Lass mich zum Schluss noch beten und einfach auch dafür beten, dass wir unser Herz aufmachen können. Danke, Jesus, dass wir zu dir beten dürfen, dass du unsere Gebete hörst und dass es dieser Zugang ist, den du vorbereitet hast. Und ich danke dir und sehne mich nach diesem Tag, wenn wir dann auch alle fünf Sinne nutzen können. Dann wir dich auch wirklich sehen, wir dich fühlen, anfassen können. Dafür danke ich dir jetzt schon mal für diesen Tag, wenn wir bei dir sind. Und du siehst unser Gebetsleben, wie es jetzt gerade im Moment aussieht. Und ich bete, dass du uns wieder neu mit Mut erfüllst, dich zu suchen, dass wir es nicht bei dem Jetzt-Zustand belassen, sondern dass wir dich wirklich suchen. Und dass wir es lernen, ganz ich zu sein vor dir. Dass wir uns nicht verstellen, irgendwelche frommen Dinge aufsagen oder irgendwas, was vielleicht gar nicht passend ist, sondern dass wir ganz wir sind, ganz ich sind vor dir. Und führe uns da immer weiter, Herr. Ich denke, wir enthalten dir so viel immer wieder vor und ich bitte dich, dass wir es schaffen, das alles vor dir auszubreiten und dass du unser Leben verändern kannst und dass wir wirklich grundlegend ganz tief in unserem Herz verändert werden, wenn wir diese Dinge auf den Tisch legen. Und ich danke dir, dass du uns segnen möchtest und dass Segen ja auf der einen Seite ganz schwierige Situation bedeutet, aber auch ganz schöne und ein gesegnetes Leben. Und dafür danke ich dir, dass du uns segnest und dass es dein Wunsch ist auch, dass wir ein Segen sind für andere. Vielen Dank. Amen.